Herzlich willkommen zu 2359, dem Musikbusiness-Podcast. Heute zu Gast die lieben Jugglers. Herzlich willkommen.
Hi.
Hallo.
Einmal Meska und einmal Jopis.
Genau.
Schön, dass ihr da seid. Meine erste Frage an euch, vielleicht kannst du anfangen.
Mhm.
Wie bist du zur Musik gekommen und was war so der Punkt, wo du gesagt hast, boah, jetzt will ich Musikproduzent werden oder DJ?
Also, bei mir war das ganz easy, ich war in der Schule, ich bin heimgelaufen, der Schulsprecher kommt an und sagt, wir haben ein Basketballturnier auf dem Marktplatz in dem Kaff am Bodensee, wo ich herkomme, willst du auflegen? Und ich so, hä, wie auflegen? Ich sag, bring ein paar CDs mit und wir machen das schon. Und dann habe ich da halt so ein bisschen halt aufgelegt und dann kam irgendwie der große Bruder von dem anderen und der hatte halt so eine Plattentasche dabei mit so 20 Platten und der war dann halt so der Coole und dann war ich ja so, okay, das will ich auch machen. Und dann habe ich angefangen, mir Platten zu kaufen, habe dann angefangen zu scratchen und halt, was man alles bei Hip-Hop halt so macht. Und dann irgendwann wollte ich halt auch selber Beats bauen und das waren die Anfänge.
Ah, cool. Und wie war das, ihr kanntet euch damals schon oder war das so?
Kannten wir uns noch nicht. Also noch ich muss nicht. Auch sagen, ich habe auch irgendwann mal aufgehört zu produzieren.
Mhm.
Und ich habe über 10 Jahre überhaupt nicht produziert. Ich habe nur aufgelegt. Also ich habe ja eine ziemlich erfolgreiche DJ-Karriere hinter mir. Wir waren ja auch weltweit unterwegs, Japan-Tour, ganze Karibik, ganz Europa. Ich war eigentlich jedes Wochenende irgendwo unterwegs.
Unter welchem Namen dann?
Also das war Sentinel hieß es damals.
Okay.
Aber wir sind dann dort irgendwann raus und dann haben wir Jugglers gegründet. Aber also Jugglers gibt es jetzt auch schon eine Weile. Und als Jugglers waren wir da auch ziemlich, das ging nahtlos weiter. Und dann wollte ich irgendwann aber halt auch wieder selber Musik machen. Und dann habe ich ein Label gegründet. Und habe zuerst mit anderen Produzenten zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Junior Blender, der hier für Major Lazer und sowas alles macht. Der hat damals, mit dem habe ich damals so die ersten Beats für unser Label gebaut. Und dann habe ich Jopis in Stuttgart kennengelernt. Und dann hat er dann für Jugglers Records produziert und hat mir dann wieder so ein bisschen Ableton beigebracht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt seit über 10 Jahren keinen einzigen Beat mehr gebaut. Und dann bin ich aber irgendwie dadurch wieder reingekommen und dann war es halt wieder so, hat es wieder gepasst.
Ja, krass, wann war das circa?
Das war jetzt so 2015.
Zu 15.
Also das Label haben wir gegründet 2012, aber so Jopis war so ab 2013, 2014 dabei, ne? Und dann,
da hab ich
dann haben wir das Album fertig gemacht und da saßen wir die ganze Zeit halt vorm Computer irgendwie und da bin ich dann irgendwie wieder reingegangen, habe ich mir irgendwann Ableton runtergeladen und dann ich so, ja okay, geil, jetzt funktioniert es wieder.
Ja, geil. Und du bist dann 2013, 2014 dazugekommen.
Genau.
Wie kam das? Ich habe immer das Gefühl, es sind meistens immer irgendwelche Zufälle.
Es war auch ein Zufall, weil ich hatte in Stuttgart ein Studio mit einem Bekannten, der heißt Jens Baumgart. Und mit dem habe ich produziert und wir hatten damals Savas als Untermieter bei uns im Studio, als der in Stuttgart gewohnt hat. Und Savas, damaliger DJ, ist ja Sergey, der dritte von uns, mit dem Meska am Bodensee aufgewachsen ist. Jetzt haben wir in dem Studio gearbeitet und Savas hat ein Feature gemacht mit einem jamaikanischen Künstler, beziehungsweise mit einer Künstlerin, die Meska angebracht hat. Also Meska kam in das Studio mit dieser jamaikanischen Künstlerin und Sergey kam in das Studio mit Savas, um zu recorden. Und so habe ich die beiden kennengelernt. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, also da waren wir dann erstmal nur so befreundet oder beziehungsweise wir haben dann, Meska und ich haben dann angefangen so ein bisschen zusammenzuarbeiten. Und Sergey war da noch bei Savas und dann, ja, irgendwann kam das alles so zusammen.
Ja, geil. Und wann habt ihr dann entschieden, dass ihr das quasi zusammen macht? Also, weil für mich war das ja immer so ein bisschen auch, also mein Berührungspunkt war viel, viel später mit euch natürlich. Ja. Also, ich bin auch nicht seit 2015 in der Branche drin, aber weißt du, aber trotzdem, ich fand es immer sehr beeindruckend, weil das natürlich auch immer, also es gibt Produzenten-Duos, aber es ist ja wirklich jetzt in dem Fall ein Kollektiv. Ne?
Ja.
Wann war da der Punkt dann dazu?
Also es war so, dass, wie Meska schon erzählt hat, als er das Label gegründet hat, kam dazu, dass wir aus dem Studio rausgeflogen sind, aus dem alten. Wir haben eine neue Immobilie gesucht für ein Studio und dann haben wir uns zusammengetan. Jugglers hat was gesucht und Jens und ich haben was gesucht. Und dann ist da was frei geworden in Stuttgart, dann haben die einen Raum genommen und wir. Und dann kam irgendwann so, hey, ist doch voll cool, hast du nicht Bock auch mal so Dancehall-Beats zu machen? Weil ich habe zu der Zeit nur Rap produziert. Und dann hat er gesagt, hey, ich gehe nach Jamaika und ich schicke einfach mal Beats hin und so, hast du nicht Bock? Und dann habe ich gesagt, hey, voll geil, feiere ich eh hart ab. Und das war dann mein Weg in diese Dancehall-Reggae und er hat es ja schon davor immer gemacht. Ne? Und dann kam er irgendwann mit Songs auf meine Beats mit jamaikanischen Künstlern. Und dann war ich so, okay, das ist ziemlich geil. Und dann haben wir das erste Album zusammen gemacht, aber da war ich noch gar nicht so Teil von Jugglers. Mhm. Da war ich quasi Jopez als Produzent, der für Jugglers produziert hat. Mhm. Und es hat so gut funktioniert, dass er irgendwann gesagt hat, hey, lass uns doch irgendwie zusammenschließen.
Ja, geil. Mhm. Wisst ihr noch, welchen Song ihr zusammen, also welchen Song ihr zusammen produziert habt? Also der erste Song, den ihr jemals...
Charlie Black.
Ja, Charlie Black Fiesta.
Genau.
Ach ja, geil. Auch zu 15 dann, oder war das dann...
Das war, ja, so um den Dreh, ja. Mhm. Ungefähr, ja.
Ja, geil. Und wie hat sich das dann für euch weiterentwickelt? Weil du hast ja schon gesagt, du warst eher international unterwegs, also im Vorgespräch. Mhm. Du warst eher national unterwegs. Genau. Wie habt ihr euch dann, also was war die Strategie? Gab es da eine Strategie oder habt ihr einfach gesagt, ach, wir haben einfach Bock, mit unterschiedlichen Künstlern zusammenzuarbeiten und Künstlerinnen und wir schauen mal, was geht?
Die Strategie war eigentlich, dass wir zusammen einfach Mucke gemacht haben, die sehr karibisch angehaucht, also war ja auch karibisch. Ich meine, die meisten Sachen waren ja in Jamaika, die wir gemacht haben. Und dann hat es ja so geswitcht in Deutschland.
Ja, also es gibt ja noch die Story mit dem dritten von uns, dem Sir Jay, ne? Der war ja 10 Jahre mit Savage unterwegs, ne? Und aber das ist eigentlich eine Person, mit der ich angefangen habe, Musik zu machen in Konstanz, way back. Aber ich habe halt irgendwann Reggae und Dancehall gemacht und er hat halt Hip-Hop gemacht. Und wir waren die ganze Zeit befreundet, aber wir haben nicht zusammen gearbeitet. Dann bin ich irgendwann, auch um den Dreh, ich glaube, 2015, 2016 bin ich aus Stuttgart nach Konstanz wieder zurückgezogen. Und dann war ich bei ihm im Studio und dann zeigt er mir halt so, was er gerade macht. Und dann, da war halt gerade so Rihanna Work draußen und Sir Jay ist auch quasi immer sehr modern, ne? Und dann hat er so Beats gehabt und ich so, Alter, das ist Dancehall, was geht? Was machst du da? Gib die Beats her und so. Und dann habe ich halt irgendwann auch zu ihm gesagt, so hey, eigentlich brauchen wir genau so jemanden wie dich, so weil Sir Jay ist ja auch krass, hat ja jahrelange Erfahrung, Sounddesign, Mischen und so. Und da wir so und so lange kennen und befreundet sind und er jetzt quasi sich mit seiner Musik eigentlich auf mich zubewegt hat und ich mich mit meiner Musik auf sich ihn zubewegt habe, habe ich gesagt, hey, steig ein bei uns, das können wir voll gut gebrauchen. Und das war so das Ding, dass wir dann gesagt haben, wir arbeiten zusammen. Und dann war halt irgendwie klar, dass das alles unter diesem Jugglers-Deckmantel halt läuft, weil halt dann ging es halt auch gerade los mit KMN Gang und Palm aus Plastik und so. Und das war ja auch ein witziger Zufall, weil ich habe in Stuttgart gewohnt und der Steffen Posner ist halt so ein guter Freund von mir, ne? Und wir haben auch früher Partys zusammen veranstaltet und er hat mich irgendwann mal angerufen und hat gemeint, so, hey, ich habe da so Typen gesigned, das sind so Rapper, die wollen ein Dancehall-Album machen. Und ich so, ja, okay, wie heißen die? Und er so, ja, so KMN Gang, die haben jetzt gerade so einen Hit halt irgendwie und ihr macht doch Dancehall. Und dann ich so, ja schon, aber ich habe jetzt, also wir machen das eigentlich nicht auf Deutsch, aber okay. Und dann sind wir halt nach Dresden gefahren. Also Posner hat uns mit denen connected und dann sind wir nach Dresden gefahren, haben da irgendwie 4 Songs gemacht und danach sind halt erstmal 3 davon Gold gegangen. Geil. Und das war halt für mich halt so komplett neu, ne? Ich habe davor noch nie einen deutschen Song produziert. Und dann so war das halt ein anderes Level, ne? Und dann kam halt dann so eins zum anderen, Bowser, was du Liebe nennst und so. Und dann war halt, also, ja.
Aber war ja schon, also war, kann man sagen, KMN war so der erste große Cut für euch in Deutschland? Oder?
Also für mich, ja. Er hat ja davor schon auf dem ersten Crow-Album, also King of Rare ist er von ihm. Und Sir Jay hat ja auch für Savage und Sido und so schon gemacht. Aber so in dieser Kombination als Jugglers war das, also KMN auf jeden Fall die erste.
Ja, geil.
Bruder Wieso von Suna war genau der erste Song.
Ja, geil. Und ich meine, das ist auch wieder, irgendwie finde ich, wieder ein geiles Learning, ne? Also eine Person, also im Endeffekt der Steffen, hat euch da connected und es hat natürlich dann wieder Türen geöffnet, ne? Und das ist ja immer,
voll.
Es ist ja immer irgendwie so, das ist ja immer irgendwie auch ein Zufall oder irgendwie auch ein bisschen Glück dann vielleicht auch.
Ja,
natürlich musst
klar.
du dann delivern, du musst dann halt auch am Start sein, aber ich finde immer, egal wie ich hier drüber spreche, das ist immer so ein schönes, irgendwie schönes Learning zu sehen, ja, ey, es braucht halt klar Glück, aber du musst dann auch dann delivern und du brauchst natürlich auch irgendwie vielleicht Personen, die dir vielleicht mal eine Tür öffnen.
Voll,
ne? Und das ist ja irgendwie auch ganz geil mal zu sehen.
Ja, es ist halt gut und schlecht zugleich, wenn man halt quasi sich immer treu bleibt, ne, weil die ganzen Jahre davor, ne, also da waren wir ja auch schon da, aber da hat halt noch niemanden Dancehall interessiert, ne? Also da hätten, also wir haben, ich habe ja auch Leute kontaktiert und so weiter, aber da war halt Dancehall nicht big und dann war halt irgendwann der Dancehall-Hype mit Drake Controller, Rihanna Work und so, Palm aus Plastik und dann war es halt gefragt, ne? Und da obwohl, war das halt auch vor einer Zeit, bevor man auf Splice gehen konnte und da halt eingibt Dancehall Drums und dann kann jeder Producer das halt irgendwie so machen, ne? Die ganzen Hip-Hop-Producer in Deutschland, die wussten noch nicht, wie Dancehall geht. Klar konnten die Snares dahin schieben, aber das klang nicht so, ne?
So ein bisschen das Gefühl, ne? Also wenn ihr so erzählt, ne, ich kenne die Jungs nicht, aber so keine Musik ist ja irgendwie auch so.
Same shit. Machen das seit über 10 Jahren. Genau. Also ich sage jetzt nicht, keinen hat's gejuckt, die haben ja in ihrer Bubble schon, waren die big. So wie wir, ne? Wir sind ja auch ein internationaler Act. Wir haben die Weltmeisterschaft in Jamaika vor 10.000 Leuten gewonnen.
Ja.
Aber in Deutschland hat es halt trotzdem niemanden interessiert, ne? Und keine Musik hat genau dasselbe gemacht. Und jetzt diesen Sommer ist halt ihre Zeit gekommen, so.
Ja. Und deswegen, also eigentlich hast du schon recht, immer sich treu bleiben.
Man muss sich treu bleiben. Es bringt nichts, wenn man immer dem Hype hinterher rennt und jetzt mach mal so. Man muss sich was aussuchen, was man wirklich fühlt. Und daran dann also sich spezialisieren, würde ich sagen.
Ja, voll. Obwohl, muss man mal sagen, Bowser, was du Liebe nennst, ist jetzt ja nicht der typische Dancehall-Song, oder?
Nee, also, nee aber nee. Da fließt ja schon so quasi, also weißt du, Dancehall ist ja nicht nur Dancehall, Dancehall ist auch Reggae.
Ja. Ne?
Also in Dancehall hat man nicht nur 100 BPM Party-Songs, sondern man hat auch Roots-Reggae-Songs, die langsam sind und so. Und da kommt halt irgendwie alles zusammen. Das ist schon Traffic, aber Sachen entwickeln sich ja auch weiter. Ne? Ich sag ja auch nicht, man soll nicht links und rechts schauen. Mhm. Ne? Aber also ich finde schon, also viele Leute haben mir das auch gesagt, dass sie schon den Einfluss halt irgendwie hören, dass da halt so Reggae bisschen so drin ist. Ne?
Aber hat sich der Song...
Ist auch eine Steel-Drum drin eigentlich, eine gefilterte. Ne? Dieser Plug ist ja eigentlich so Steel-Drum-mäßig.
Ja, okay. Aber würdet ihr sagen, der Song hat nochmal... alles nochmal verändert, hier zumindest in Deutschland für euch? Oder
für uns, ja, klar.
Also es war so der, weil wenn ich überlege, also es ist ja schon Evergreen, ne? Also für mich ist es ein Evergreen.
Ja, ja, also das hat definitiv alles für uns verändert. Also der Song lief in der Telefonschleife bei Warner Music.
Hattet ihr im Studio gecheckt, dass es so ein Riesenhit ist? Ehrliche Meinung?
Ich nicht, niemals.
Niemals? Nein. Was hast du gedacht?
Hey, ich kann es dir gar nicht sagen. Das sind so. Meska hat ja seine eigene Story und die ist voll geil, die muss er gleich erzählen. Aber für mich war es in dem Moment nicht wirklich klar so. Also, ich fand den. Weil wir waren mit Bowie auf einem anderen musikalischen Weg quasi so. Also wir haben so uns halt so ausprobiert. Und wir haben dann an dem Abend diesen Song gemacht und zwar. Wir fanden den alle geil, aber ich hatte dieses Gefühl nicht, überhaupt nicht für den Song. Meska hatte da ein anderes Gespür. Ja.
Bowie ist an dem Tag zu spät gekommen und ich hatte halt mal so ein Beat halt angefangen.
Hab ich noch nie gehört. Willkommen ist schon
Ich war ja schon so, boah, hey, ich glaube, ich will dann bald mal ins Bett und so. Ja. Zum Glück bin ich geblieben. Hey. Ja. Leute, bleibt im Studio.
Ja.
Nee, ich habe da halt so ein Beat dann halt irgendwie angefangen, so diese Drums und sowas, das hatte ich dann halt irgendwie schon und ich hatte dann halt irgendwie sowas eingezockt und dann kam halt Bowie rein und meinte halt so, hey, sorry, ich bin zu spät. Und ich sage, guck mal, ich habe hier was angefangen. So, dann lief das halt so. Und er so, ja, mach das mal aus und so. Und hat dann halt was drüber gezockt am Piano, ne? Und dann ging das alles relativ schnell so. Und dann haben wir da halt so ein paar Sachen halt gemacht. Und dann meinte er so, hey, ich habe, glaube ich, eine Idee für eine Hook. Und dann hat er die Hook genau so eingesungen. So nach Viertelstunde oder so.
Und die ist auch so geblieben dann.
Genau, die ist so geblieben. Und dann haben wir halt diesen Song halt irgendwie fertig gemacht. Und jetzt mein persönlicher Geschmack war das zu 100%.
Ja? Ne? Okay.
So, ich habe zu dem Zeitpunkt schon in Konstanz gewohnt und ich bin extra für die Session nach Stuttgart gefahren. Das sind so 180 Kilometer. Und ich bin dann irgendwie nachts nach der Session heimgefahren und ich habe diesen Song von Stuttgart bis Konstanz 1,5 Stunden nur auf Repeat gehört. Also wirklich, das ist kein Joke. So, und ich habe den richtig gefeiert so und am nächsten Tag habe ich den an Norbert geschickt, also Norbert Rudnitsky, und habe halt gemeint so, hier hast du deine Single. So. Dann war er so, hä, was denn das jetzt? Das ist ja viel zu weich. Weil zur damaligen Zeit war das so, das war gerade so eine Zeit, wo halt so Rin...
2018 war das, ne? Ne, 2017.
2017, ja, wo so Rin und sowas gerade hochkam. Und da hatte Bowser ja schon 3-Farben-Haus draußen und ist halt so Real-Musician-mäßig mit Band halt irgendwie auf die Festivals gegangen. Und sein Album ist ja halt überkrass gewesen, aber dann haben halt so die ganzen Jungs, mit denen er halt hängt, die hatten halt so voll die harten Banger und Moshpit und so.
Und er hat Klavier gespielt.
Und er hat halt so Klavier gespielt. Ne? Und dann war halt so die Ansage, wir brauchen jetzt harte Nummern von Bowser. Ne? Das haben wir auch gemacht, ne? Aber die halt nicht, also ich habe halt so gesagt, hey, das ist die Single. So, und dann war halt Norbert so, hey, was hier, das ist doch viel zu weich, wir brauchen harten Shit und so. Und dann fand es aber Bowie selber so geil. Und dann, also hat er das dann irgendwie gedribbelt. Also ich glaube, das wäre auch gar nicht unbedingt rausgekommen, wenn es nach dem Label gegangen wäre. Also,
das ist
halt
so typisch die Story, die man öfters hört, ne?
Ja, ja, genau. Und aber Bowie hat sich dann voll dafür, also der Song hat ja auch nicht mal ein Cover. Ne? Ja. Also wenn du das Single-Cover von Was du Liebe nennst, ist so, glaube ich, 5 Minuten vor Abgabe einfach nur das Bowser-Logo mit schwarzem Hintergrund. So, ne? Also da wurde schon jetzt nicht so, also ich glaube jetzt nicht, dass da so krass dran geglaubt wurde, aber Bowie hat selber dran geglaubt.
Ich muss sagen, ich finde dieses Video auch geil.
Das Video ist geil, ja genau, das also, Video ist ja auch wichtig. Wir waren ja zu der Zeit in New York, ja. Als der Song rauskam, nochmal zu deiner Frage, ob wir dachten, dass es funktioniert. Weißt du, dass man einen Song so abfeiert, ne, wie ich den jetzt abgefeiert habe, das ist auch schon passiert und der Song wurde kein Nummer 1 Hit. Ne? Mhm. Also von daher weiß man das nie. Vor allem war Bowser zur damaligen Zeit ja noch
auch
nicht
Newcomer.
Auf, ja. Der, auf der mhm. Map.
Gab's ja 3 Farbenhausen.
Und dieser Song kam ja raus, da waren wir gerade in New York und ich check so Spotify-Playlist und so und da war der nicht mal in New Music Friday. Dann schreibe ich so, Norbert, ey Mann, wir haben nicht mal New Music Friday bekommen und sowas. Und er so, ja, er hat schon nachgefragt, aber sie haben gesagt, sie haben schon genug Rap und so. Und da war ich so, wow, okay, toll. Jetzt ein damals habe ich noch gedacht, würde diesen Song, hätte den jetzt ein anderer Artist, der halt bigger ist, gesungen, dann wäre es sicher ein Hit gewesen. Das war so das, was man sich so gesagt hat. Und dann war ja so die erste Woche, der Song hatte, glaube ich, 20.000, 30.000 Plays auf Spotify. Also der ging nichts. Und dann ja, waren wir halt auch schon so, ja, 100, schade, mega geiler Song. Aber reicht halt nicht. Und dann kam so 10 Tage danach, kam das YouTube-Video und da hat Bowie, glaube ich, auch allen geschickt und alle fanden das geil und dann haben auch Juju und ja. Bones und keine Ahnung, alle möglichen Leute haben sie das Video dann geteilt und dann ging das halt eben viral und die Woche drauf waren wir dann auf der 1.
Ja, krass. Ja. So einfach geht's manchmal, ne?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es einfach
also,
war, aber...
Nein, aber ich meine, ja. Aber ne, wenn, also so ja. Hört sich das, ne, aber... ja, geil. Wenn ich mir überlege, also vielleicht nochmal vorab, was hat sich dann verändert für euch?
Alles, Bro.
Alles.
Ab dem Zeitpunkt wurden wir halt ernst genommen. Ne? Also davor waren wir irgendwelche Reggae-Idioten. Ne? So ungefähr, so die Reggae-Typen schreiben wieder. So ungefähr hat man sich gefühlt. Ne? Dann waren wir irgendwann, okay, die haben Songs mit so deutschen Straßenrappern. Ist ja schon mal was. Gold-Single mit Suna, ja. Nice. Aber dann hatten wir halt quasi so, okay, Main, jetzt sind
Mainstream,
wir so,
ja. Brett, was halt so
das neue Verdammt, ich lieb dich, weißt du, so mhm. Abgelöst, 9 Wochen auf der 1 und so. Das war halt schon eine andere Nummer. Danach war halt einfach so jeder, okay, alles klar. Wir wollen mit euch arbeiten. Und danach kamen halt aus allen möglichen Genres, alle möglichen Leute auf uns zu und wollten mit uns arbeiten. Ne? Und das war halt schon cool. Weil dadurch sind halt auch so Sachen wie Zusammenarbeit mit Lena Meyer-Landrut zum Beispiel entstanden. Ne? Sie hatte halt Bock auf den Sound und so und dann haben wir mit ihr gearbeitet und dann natürlich auch mit allen möglichen anderen Leuten.
Gab es einen Künstler oder eine Künstlerin, wo ihr gesagt habt, oh wow, ich bin gerade mit dem Künstler oder mit der Künstlerin im Studio und es war immer schon mein Traum?
Ja, es gab es mehrfach.
Mehrfach?
Ja.
Wer?
Also ganz krass, also da war, mhm. war für mich, als wir mit Sido und Gentleman auf einmal diesen Song und gemacht haben, da war ich so, okay, das kann ich jetzt gerade irgendwie nicht so ganz verarbeiten. Weil ich halt so oft bei irgendwelchen Gentleman-Shows war und in Stuttgart als 16-jähriger Hip-Hop-Open stand ich so in der ersten Reihe und war so, okay, krass. Und es war irgendwie so, es war einfach ein bisschen surreal, weißt
du? Ja,
also,
geil.
Also, und das war nicht das einzige Mal, dass das irgendwie so war. Das war schon.
Ja, kann ich mir vorstellen, bei dir?
Also jetzt so in Deutschland.
Wahrscheinlich, ich wollte sagen, eher international.
Also, ne? Ja, also international, ja, mit Burner Boy oder sowas, das ist halt was Krasses für mich. Aber ich wollte jetzt zu diesem deutschen Thema sagen, für mich waren eigentlich schon die krassesten Sessions dann die, die wir dann mit Bowser gemacht haben. Wir waren ja dann so quasi mit den Crates zusammen, so ja. seine Go-To-Producer. Und wir waren auch mit ihm wochenlang halt irgendwo und wir haben so viele Songs gemacht. Und das war schon so eine sehr intensive Zeit, das schweißt einen ja total zusammen. Ja. Und Bowser ist halt einfach ein unfassbar krasser Künstler. Und diese Sessions, ne, da sind Tränen geflossen und halt lauter so Shit, ne? Also real thing. Und das war halt, ja, das war für mich das Intensivste. Da hat man halt so das Gefühl gehabt, hey, man ist da jetzt so bei was ganz Großem halt irgendwie dabei. Zur damaligen Zeit, weißt du, das war halt direkt nach diesem Hit und dann hat man halt so einfach reingehauen, ne?
Ja, geil.
Das war geil.
Was würdest du sagen, wie viele Bowser-Songs habt ihr geschrieben oder produziert?
Mit Beats oder ohne Beats?
Mit Beats.
Über 100.
Ja, weil ich muss auch sagen, also ich finde, also man checkt das ja manchmal oftmals von außen nicht, ne? Aber man muss auch, also der Weg nach oben geht über die Treppe, ne? Also 100 Bowser-Songs und wie viele davon sind veröffentlicht worden? I don't know.
Ja.
10.
10, ja.
Ja. 10, ne, 15, aber ist ja normal. Ist ja schon eine super krasse Quote bei so einem großen Künstler, finde ich.
Ja.
Ne? Also, und das ist schon crazy. Wie, wenn ich mir überlege, wenn ich mir so anschaue, wie mir alles zusammengearbeitet hat, KMN, Bowser, ne, Raff, so, gibt's Songs, die euch besonders viel bedeuten? Oder gibt es einen Song, wo ihr sagt, wow, das hat mich irgendwie, so eine persönliche Story oder persönlich einfach so die ganze Story hinten dran, die das berührt mich heute noch und das ist so ein ganz wichtiger Song?
Bei mir gibt es viele Songs, die mir eigentlich viel bedeuten. Also es gibt dann immer, also es gibt zum Beispiel einen Song von Esther Graf, Wasted, den haben wir damals produziert. Also bei dem Song ging jetzt nicht so viel, aber das war so auch wirklich so ein Song, den ich so... Also den höre ich heute noch sehr gerne. Es war eine geile Session, geiler Song. Irgendwie zum Beispiel jetzt. Das ist einer, der mir einfällt, aber es gibt eigentlich mehrere. Oder halt so manche Bowser-Songs, dieser, wie heißt der? Augen? Deine Augen, schwarze Augen. Ja. Das war so der Song, so der war so.
Da kam ich auch ins Studio, das haben wir in Berlin gemacht. Da hatten wir so eine Nachtschicht, die Jungs haben die Nacht durchgemacht. Ich bin heim, schlafen gegangen, kam morgens wieder und die saßen immer noch an diesem Song und ich habe den gehört und ich habe angefangen zu weinen im Studio. Ich war so, okay. Das ist das Schönste, was ich jemals gehört habe. Ich bin nicht drauf klargekommen. Ja, solche Momente gibt es dann irgendwie doch auch hier und da.
Ja, krass. Gibt es denn so, weil ihr seid ja zu dritt, aber ihr seid jetzt zum Beispiel jetzt bei uns hier gerade zu zweit. Wie teilt ihr euch denn so die Arbeit auf? Gibt es da immer, oder macht jeder alles? Oder gibt es da für euch irgendwie so, ey, ich bin derjenige, der für das da spezialisiert ist? Oder?
Schon. Also wir haben ja schon, also auch wenn wir jetzt als Jugglers zusammen versuchen, einigermaßen eine Linie zu fahren, hat ja schon jeder seine eigenen Roots. Ne? Jopis ist quasi so Hip-Hop, Dancehall-affin, Jo ist auch Hip-Hop-Roots, aber ist jetzt auch sehr viel in elektronischer Musik unterwegs und auch Pop. Mhm. Ne? Also Jo ist auch ein sehr guter Pop-Produzent. Also Jo ist der Jay nur, damit man das weiß. Und zum Beispiel jetzt solche Sachen wie Baby Bands, die wir jetzt gerade machen, die halt so Uptempo-tranziges Zeug sind oder auch sehr poppig, das macht jetzt schon hauptsächlich Jo. Also Jopis und ich sind da auch manchmal in den Sessions dabei, aber das ist dann schon so eher so seine Baustelle. Ne? Während jetzt zum Beispiel Gentleman-Album eher so Jobs in meine Baustelle war.
Okay. Ja. Das war vor euch, also war das von vornherein klar? Oder hat sich das so ein bisschen hinentwickelt?
Also bei manchen Sachen ist es klar, bei Gentleman ist es klar, dass ich da halt auf jeden Fall am Start bin.
Und ich auch.
Ja, aber manche Sachen ergeben sich auch einfach. Ne? Dann fängt man halt irgendwie mal Sessions an und dann werden es halt immer mehr und dann ist es dann halt so das Team. Ne? Wenn ich jetzt mit Jobs halt irgendwie, sagen wir mal, mit Mika Noé Newcomer eine Session mache und dann machen wir noch 2, 3, 4 andere Sessions, dann ist es halt meistens so, wenn wir dann die nächste Session machen, dass wir dann halt sagen, okay, das lassen wir so. Aber zum Beispiel gibt es auch so Konstellationen, wir hatten auch eine Session mit Dilla, die sehr geil war, das haben Jopis und ich gemacht, da war der Jo nicht da, wo ich mir dann aber in der Session schon dachte, boah, das wäre so richtig was für ein Jo. Mhm. So, der hat ja der sicher voll Bock drauf. Und jetzt so die nächste Session, die wir mit Dilla machen, da würde ich jetzt quasi den Jo noch, also mit reinstecken. So.
Ja, ist ja aber nice, dass ihr da ja so flexibel seid, ne? Und jeder, ne, schon cool. Würdet ihr sagen, ich meine, ihr habt jetzt mit so vielen Künstlern zusammengearbeitet, auch schon über mehreren Jahren, gibt es für euch irgendwie so, was würdet ihr sagen, sind so die wichtigsten Erfolgsfaktoren aus eurer Sicht, damit so ein Künstler oder eine Künstlerin wirklich eine langfristige Karriere hat?
Also du meinst, du redest jetzt schon von Künstlern oder von Produzenten, Künstlern?
Ich wollte jetzt erstmal, das kommt danach, okay. Die Frage würde ich danach stellen, aber erstmal bei Künstlern, weil ich meine, es ist ja manchmal auch, ihr macht ja auch Newcomer, ne? So, und ihr macht ja, manche Newcomer sagt ihr ab, manche Newcomer sagt ihr, ja, hab ich Bock drauf. So, aber da gibt's ja schon einen Hintergedanke. Also, ne, ihr werdet, ja, feier ich oder so. Was sind da für euch die, so, ihr habt ja auch voll viele Karrieren jetzt auch begleitet, so ein Bowie oder so, ne? Also, das ist ja schon auch irgendwie crazy von nicht von Anfang an, aber ihr kamt auf jeden Fall mit dem großen Hit da rein. Was würdet ihr sagen, was da so die Erfolgsfaktoren sind?
Also natürlich Talent muss natürlich da sein, das ist ja logisch, aber es gibt ja auch viele Künstler, die Talent haben, bei denen dann doch nicht so viel geht. Ich glaube so, man weiß es ja nicht, aber ich denke mal so, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, es ist Persönlichkeit.
würde ich auch sagen.
Also, weil es gibt Künstler, die machen Hits, die machen gute Songs, aber niemand interessiert sich für die. Die verkaufen keine Tickets, die haben kein Following irgendwie, die haben keine Interaktion, aber irgendwie, die Songs sind gut. Und es gibt halt Künstler, die haben halt eine riesen Persönlichkeit und die können jeden Scheiß releasen und die verkaufen das halt einfach, so dass es erfolgreich ist. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ein Künstler muss eine Personality haben, um erfolgreich zu sein.
Ja, und auch irgendwie die Linie, die er einschlägt, sich auch nicht irgendwie so ausreden lassen, ne? Weil ganz oft sind wir mit Newcomern und machen was und die haben voll die klare Vision, was die machen wollen. Aber dann kommt Label oder kommt irgendjemand und sagt, ja, irgendwie ist es das nicht. Und dann sind die in so einem Spagat und du merkst genau, okay, da passieren jetzt gerade Entscheidungen, die gar nicht auf des Künstlers Interesse irgendwie so gerade.
Ja, manchmal macht es ja Sinn.
Ja,
ne? Aber man muss da halt
manchmal
differenzieren.
Manchmal macht es Sinn, aber weißt du so, denk mal zurück, hätte Norbert jetzt gesagt, ja, ey, was du lieber nennst, das passt jetzt nicht in unseren Release-Plan, das ist jetzt irgendwie zu weich, wir releasen das nicht. Dann wäre die Geschichte halt anders verlaufen, weißt du so. Ich finde, da kann man schon manchmal auch so ein bisschen auf sich vertrauen.
Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie zeigt man seine Persönlichkeit am besten? Also ich glaube, jeder Mensch hat eine Persönlichkeit, ne? Manche sind extrovertiert, manche sind introvertiert. So, ich glaube, jeder muss für sich selbst die Möglichkeit finden, seine Personality irgendwie auf seine Kanäle zu reproduzieren. Ne? Also, oder transferieren, wie sagt man? Zu übersetzen. Ne? Also zum Beispiel, ich habe auch eine Persönlichkeit, ne, würde ich sagen, aber mir fällt nicht so richtig ein, wie ich diese auf Social Media präsentieren soll. So, ne? Weil entweder denke ich mir dann halt immer so, okay, das interessiert doch jetzt keinen, oder ich bin ja quasi Produzent, DJ und so weiter. Und ich habe da, um ehrlich zu sein, noch nicht so richtig gefunden, wie ich das machen soll, weil ich will ja kein Comedian sein auf der einen Seite, ist es so, aber ich denke mal, das ist wichtig.
Ich glaube, wir denken auch alle immer sehr viel nach, ne? Also,
ja.
Ne, man traut
definitiv,
sich.
Definitiv,
ne? Also, ja. Es ist ja immer so, oh, wie sieht das aus und so und könnte ja so. Ich glaube, es ist oftmals auch, es ist, also die Kunst, ich sage immer, Kapi hat uns beigebracht, wie man es eigentlich machen sollte.
Es ist witzig, dass du das sagst, weil das ist, was auch Meska immer sagt und was er auch zu mir so immer gesagt, denk nicht so viel nach. Mach das, was du in dem Moment irgendwie machen willst und scheiß drauf, so.
Ja.
Und, aber solche Tipps gebe ich, aber mach selber nicht. Aber zum Beispiel, genau, Kapi oder Bones, das waren halt so Filme, ne, so. Das sind genau die Beispiele, ne? Ich wollte jetzt vorher keine Namen nennen, aber gerade Kapi, das war so zu seiner Zeit so, ich habe jede Story geguckt, da ist immer irgendwas passiert, das war immer irgendwie crazy so. Und das ist halt irgendwie geil und der war halt einfach ein geiler Typ, ein geiler Charakter.
Vor allem, der hat halt auch,
ne? Der hat sich alles getraut, der macht Songs mit Weiß, der macht dieses, warte mal, ich mach sowas normalerweise nicht, aber scheiß drauf und dann kommt der Drop. Voll geil, weißt du so, so musst du erstmal draufkommen, so
voll
einen Fick zu geben und das dann geil zu verkaufen.
Und vor allem hat alle Musikindustrie-Standards einfach über Bord geworfen. Also egal, am Freitag, egal, ob ne, jeder sagt, zwei Wochen vorher müssen Songs abgegeben werden. Kapi gesagt, ist mir scheißegal, Bruder, ich will, ich veröffentliche übermorgen oder morgen.
So. Ja, ja, genau.
Und hat dann irgendwie geklappt.
Und der macht so Capital Bras Song am selben Tag wie Joker Bras Song. Scheißegal.
Ja, genau.
So,
also deswegen muss man schon sagen, das ist, er hat es uns wirklich gezeigt. Und ich glaube, es hat auch im Endeffekt auch viel verändert. Und also, da gibt es sicherlich auch andere Meinungen, aber also er hat schon gezeigt, wie damals Marketing und wie man das genau macht, ne? Also muss man schon sagen.
Und dabei hat auch, er nicht mal Marketing
genau,
ja gemacht.
Aber er hat es ja gar nicht selbst verstanden wahrscheinlich,
genau.
Sondern er hat es einfach gemacht. Ne?
Und er hat es einfach
hat
in sich drin, das halt irgendwie richtig zu machen. Genauso wie Bones auch. Ne? Bones ist ja auch quasi Instagram-Profi. Profi, so, ne? Ist ja also unglaublich.
Ich habe Raff seinen Podcast bei OMR gehört und da hat er es auch gesagt, dass Bones eigentlich derjenige ist, der dieses ganze Marketing verstanden hat.
Ja, voll.
Und ich bin da jetzt nicht, ne, also ich habe ja da keine Insights.
Und Bones hält ja auch nicht die Regeln ein. Ne?
Ja.
Bones postet ja was und löscht eine Stunde später wieder.
Ja.
Der lässt ja nichts online, der löscht alles wieder. Ich habe auch schon manchmal so, ich sehe so irgendwas, okay, geil, Bones hat unsere neue Single angeteased, so. Ich reposte gleich, wenn ich aus dem Zug draußen bin, so, ah, scheiße, schon wieder weg.
Ich muss auch sagen, heutzutage könnte es, also schon noch ein bisschen mehr bedacht, ne, bedacht, aber ein Chiago macht es ähnlich, meines Erachtens.
Chiago ist halt quasi andere Plattform, ne? Chiago
genau,
ist jetzt
TikTok.
Quasi so der TikTok.
Ja, genau.
Ne? Also Kapi und Bones waren so auf Insta, glaube ich, so die die Top Dogs und Chiago ist jetzt halt auf TikTok, auf Insta, was habe ich gerade gesagt? TikTok. Ja, auf Insta waren die Top Dogs und genau. Chiago auf Insta.
Aber
auf
TikTok. Aber gab es denn noch, weil du gesagt hast, Talent und Personality, gab es einen Künstler oder eine Künstlerin, mit der ihr zusammengearbeitet habt, wo ihr gesagt habt, boah, ist die krass oder ist der krass und dass am Endeffekt danach gar nichts passiert?
Ja, voll, solche Leute haben wir sogar gesigned.
Wir
können jetzt keine Namen nennen. Aber nee, natürlich, das gibt's voll oft. Das ist ja unser Problem. Guck mal, es gibt ja so Leute, die sind so straight business.
Ja.
Da nennen wir jetzt auch keine Namen. Ne? So, und die wissen halt genau, die juckt es nicht, ob dieser Song geil ist oder ob der deine Gefühle berührt oder sowas. Sie wissen nur so, ja, funktioniert oder funktioniert nicht. Mhm. Oder glauben es zumindest zu wissen. Wir sind ja viel zu sehr musikalisch und Fans, dass jedes Mal, wenn wir versucht haben, irgendwelche Business-Moves zu machen, so, dass wir dann halt da selber auf die Fresse gefallen sind, weil wir halt etwas abgefeiert haben. Wir mochten das, wir dachten so, hey Mann, der ist richtig krass, die Melodien sind voll heftig, so. Und dann haben wir das gemacht und dann am Ende hat es halt einfach nicht funktioniert, weil diese andere Komponente, dass sich jemand vermarkten kann, dass jemand seine eigenen Plattformen nutzen kann, dass das halt nicht da war. Und das haben wir halt, das hat uns gar nicht interessiert. Uns hat nur die Musik interessiert. Ne? Und deswegen muss man halt eben auf beide Seiten halt irgendwie gucken. Ne? Talent und musikalisch ist das eine.
Ist das das Learning für
uns? Das ist für uns auf jeden Fall das Learning, ja. So, also da sind wir vor ein paar Jahren, haben wir ja halt einfach nur so auf die Musik geachtet. Und dann hatten wir halt so mit einigen Leuten gearbeitet und das war auch cool. Und die Musik ist auch cool, die dabei rauskam, aber die ist halt nirgendwo gelandet, die Musik.
Jetzt so im also für mich, also nur aus meinem Point of View war ja so, ey, ihr hattet diesen krassen, großen Erfolg, also jetzt in Deutschland. Dann wollte jeder mit euch arbeiten. Dann habt ihr auch, also nicht überlegt, ihr habt ja dann auch theoretisch ein Label aufgemacht.
Mhm. Hatten wir davor schon, aber
nochmal.
Universal Deal.
Genau, dann, Universal Deal. Was würdet ihr sagen? Würdet ihr, also bereut ihr irgendwas im Nachgang oder würdet ihr sagen, hey, das ist mein Learning, ich hätte mich dann da eher nochmal drauf fokussiert? Oder war das so, weil oftmals, wenn ich mit vielen Leuten spreche, die super erfolgreich sind, dann sage ich so, hey, was war dein Learning oder was war so dein Erfolgsfaktor, warum du jetzt so krass erfolgreich geworden bist? Dann meinst du, hey, am Ende des Tages war wirklich, dass ich mich auf die Sache fokussiert habe, wo ich richtig gut drin bin. Und ich habe jetzt so das Gefühl, ich glaube, bei allen Leuten, die da ein bisschen was gerissen haben in der Musikbranche, ist dann, oder generell, ist dann natürlich so, ey, sofern du dann Erfolg hast, kommen ja super viele Leute und es gibt super viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Du kannst das machen, du kannst das machen, du kannst das machen. Würdet ihr sagen, als Produzent, dass ihr kurz mal auf dem falschen Weg wart danach? Weil so viel links und rechts? Mhm. Oder würdet ihr sagen, ey, nee, war alles geil und ich würde es genauso nochmal machen?
Nee, wir waren auf jeden Fall mal zwischenzeitlich auf dem falschen Weg. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir bei Universal unterschrieben haben. Und wir waren ja so die Ersten, die so quasi Producer-Act waren. Okay, es gab Roos davor. Roos hatte mal so ein, zwei Nummern gemacht mit Motrip, glaube ich. Aber eigentlich waren wir so die Ersten, die so Jugglers featuring XY halt irgendwie sind. So, ne? Und da gab es ja noch keinen Kitschkrieg und alle anderen. Und wir haben uns das, glaube ich, ein bisschen zu einfach vorgestellt. So, ne? Wir haben dann halt diesen Deal mit Universal gemacht. Ne? Also Tom wollte das ja unbedingt haben. Und wir haben uns dann am Ende für die entschieden. Und das war, also das hat gut angefangen. Und dann aber irgendwann war es für uns einfach dann schwieriger, halt irgendwie so Songs zu finden, die so wirklich zu uns passen. Ne? Weil jetzt einfach nur eine Nummer halt mit irgendeinem Artist zu releasen, so macht ja für uns keinen Sinn. Weil wir wollten ja schon immer so ein bisschen so diese Linie fahren, aber dann hatten wir halt nicht so die Songs oder wir hatten halt Songs, wo dann die eigentlich unsere Single werden sollten und dann meinte der Artist, wenn es halt geil war, weißt du so, Bruder, ich brauche den Song auf meinem Album, ich gebe dir einen neuen.
Ja.
Und halt so Shit halt und das waren halt so lauter so Stolpersteine, die im Weg lagen oder dass dann halt eben auch viele andere dann dieses Producer-Ding angefangen haben und dann waren halt Artists so, Bruder, ich kann nicht fünf Producern jetzt einen Song geben, die uns das eigentlich schon versprochen hatten. Ne? Aber egal, auf jeden Fall long story short, da haben wir dann natürlich halt so ein paar Kompromisse gemacht und gesagt, ja, okay, komm, wir hauen jetzt den Song als Single raus und den. Aber jetzt so im Nachhinein so, also bereue ich das halt so ein bisschen. Aber es war halt zum damaligen Zeitpunkt nicht anders möglich, weil wir hatten schon den Deal unterschrieben Und das ist dann halt irgendwie blöd gelaufen. Aber seitdem wir dann halt irgendwie da draußen waren, so seitdem schauen wir dann halt einfach, dass wir halt mehr so eine Linie fahren. Was ja schwierig ist, weißt du, du arbeitest mit verschiedenen Leuten zusammen, da kommen immer verschiedene Songs dabei raus. Ne? Aber du musst halt als Produzent irgendwie versuchen, dass eine Linie ist. Und wir haben geile Songs, die liegen rum, die könnten wir haben, aber die releasen wir nicht, weil die Version, in der die jetzt produziert ist, nicht zu uns passt.
Verstehe. Also auch sich treu bleiben eigentlich. Ist es. Oder.
Hey, zumindest für unser Artist-Projekt, weißt du so, du bist ja Produzent, ne? Wenn du Koch bist und du hast ein italienisches Restaurant, aber du willst jetzt trotzdem mal einen Schweinsbraten zu Hause ausprobieren, kannst ja machen, weißt du, oder für jemand anders. Aber in deinem Restaurant solltest du ja schon quasi dann die italienische Küche dann anbieten. Und genauso müssen wir das auch machen, wenn wir für jemand anders produzieren, da können wir alles Mögliche machen, da können wir Babybands, Trance-Songs machen, zum Beispiel. Aber so für unser Ding, so wo Jugglers draufsteht, da sollte es dann halt irgendwie so ein...
Und ihr habt ja jetzt auch theoretisch... Ich habe im Vorabgespräch kurz erzählt, dass hier jetzt ein Album, ne?
Ja.
Da habt, würdet ihr sagen, da ist es so 100% Jugglers?
Total.
Ja, ja.
Also da seid ihr, da würdet ihr sagen, hey, das ist es und...
Ja, das ist halt das, wo wir halt als Jugglers so herkommen, ne? Und wir haben jetzt über die letzten Jahre halt Songs gesammelt, waren viel in Jamaika, in den USA und haben da halt Songs gemacht und haben die jetzt halt auf ein Album so gepackt. Aber das ist schon, das hat so komplett unsere DNA. Und wir wurden auch neulich in so einem Rhythm-Interview auch gefragt, warum wir das denn noch machen, weißt du so, warum wir jetzt weiterhin noch so Dancehall-Songs überhaupt releasen, wo wir in der Zeit eigentlich mit den A-Leuten arbeiten könnten und so, aber es ist, gehört halt dazu und wir lieben das halt so sehr, dass wir das nicht aufhören wollen und das ist ja auch, dafür stehen wir ja auch.
Und es ist halt auch wichtig für uns, dass wir eine Street-Credibility haben, ne? Wenn wir waren jetzt ja die ganzen letzten Jahre immer im Winter in USA und dort sind ja viele Leute, die so einen karibischen Background haben. Entweder, also egal, ob das Rihanna, Cardi B, Nicki Minaj, sind ja alles Leute aus der Karibik. Und die ganzen Writer zum Beispiel, die auch für die schreiben und sowas, die haben auch alle irgendwie so da eine Connection dazu. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in L.A. sind und jemand wird jetzt angefragt für eine Session oder so, dann checken die natürlich, was wir gemacht haben. Dann sehen die, hey, die arbeiten mit Vibes Cartel, mit Popcorn, mit Spice, mit Busy Signal und sowas zusammen. Das sind halt jetzt nicht... Das ist jetzt nicht Drake und so, aber das kennt trotzdem jeder und das ist halt cool. Ne? Das ist halt so das Coolste, was du machen kannst. Und dadurch sind wir jetzt nicht einfach irgendein deutsches Produzententeam, was so Dance-Sessions macht, sondern wir sind halt quasi Typen, die halt in Jamaika im Ghetto mit irgendwelchen Artists halt respektiert sind. Und das ist halt so zu sagen, so diese Base, die wir haben. Und auch wenn diese Songs jetzt von unserem neuen Album, das wird jetzt auf Spotify nicht irgendwelche Rekorde brechen oder sowas, aber es ist halt da und das ist halt so the core Jugglers Roots halt so, ne? Und dadurch sind wir halt relevant und diese Relevanz aus der Dancehall, das bringt uns überall hin, ne? Also die ganzen Soundclashes, die ich früher gespielt habe, ey, wir sind in Miami bei Superdupes im Studio, der Typ, der Drake Controller und alle möglichen anderen Sachen produziert hat und der kennt uns halt aus dieser
von
Szene,
Soundclash,
ne? Von Soundclash und Soundsystem so. Und das ist halt voll wichtig für uns, ne? Dass wir da halt, ne, so ein bisschen mitspielen können, weil gerade in unserer Musik ist es ja wichtig, dass man Street Cred hat.
Ja, geil. Mhm. Was würdet ihr denn sagen, sind so die größten Unterschiede in der Zusammenarbeit mit internationalen und deutschsprachigen Acts? Weil ich meine, ihr habt jetzt beides, ihr wart jetzt auch relativ, ihr seid ja relativ viel drüben, so. Mhm. Gibt es da einen großen Unterschied? Ich kann mir schon vorstellen, aber...
Die Sprache.
Dann, ja, Bro. Nein, aber auch vom... Oh, gibt es da irgendwie einen Unterschied in Sachen...
Ja, die Sprache. Also, nein, guck mal, Deutsch ist voll schwierig zu schreiben. Mhm. Englisch ist voll easy. Das ist voll so.
Ja?
Ey, Deutsch, guck mal, viele Künstler, die machen so Toplines, ne? Und die machen die Toplines so, als ob die so, also so Mumble-Sprache, ja, als ob die so Englisch wären. So, und dann sitzt du am Ende ewig lang da und versuchst halt so deutsche Worte zu finden, die diese Topline jetzt nicht versauen. Also den Vibe von der Topline nicht versauen. Bei Englisch ist es voll einfach.
Ja, okay. Ich meinte aber auch so vom Handling. Also ist es irgendwie so, also verstehe ich voll, aber ist es auch so vom Handling, ihr fliegt jetzt darüber und dann ist es so, ja, kann sein, dass der Künstler kommt, kann sein, dass er gar nicht kommt. Gut, hast du ja auch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist hier so ein bisschen verbindlicher. Ja, also irgendwann kommt Bowie.
Ja.
Wir wissen nicht, wie viel Uhr, aber er kommt irgendwann.
Ja, ja.
Oder, ne, und Jazik wird auch irgendwann kommen. Er kommt vielleicht 3, 4, 5 Stunden zu spät, aber er kommt.
Ja. Nee, in den USA ist so 50% sagt ab.
50%?
Ja, und das habe ich am Anfang natürlich sehr persönlich genommen, weil ich check das ja immer irgendwie ab und ich bin ja so ein Deutsch, so, also 14 Uhr, ne, haben wir abgemacht. Und dann sagen die manchmal so am selben Tag ab oder einen Tag davor und weißt du, wir fliegen da extra hin, wir haben da unser Haus gemietet, Studio eingerichtet und wir wollen ja das Maximum da rausholen. Und dann habe ich immer mich übel aufgeregt, bis dann irgendwie auch so andere Leute, die auch so Grammys haben und sowas, die meinten sonst so, hey, du bist hier in L.A., das ist ganz normal. So eine Writerin, so eine Grammy-Writerin, die macht so Chris Brown und alle möglichen anderen Sachen und die sagt so, hey, ich mache jeden Tag 2 Sessions aus, weil ich weiß, dass eine immer absagt. Und wenn halt mal,
Wahnsinn, ne?
Und wenn er mal eine nicht absagt, dann sagt sie halt dann die andere ab. Das ist normal. So L.A. ist das. Das haben wir dann irgendwann auch angefangen. Ich habe dann irgendwann auch jeden Tag alles Mögliche halt irgendwie versucht.
Ey, wisst ihr, was geil ist? Weil David Guetta hat so einen geilen Podcast gegeben mal. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen zufälligerweise?
Nee.
Nee, und da hat er gesagt gehabt, so, weil seine größten Hits sind immer an dem, also die sind so entstanden, dass er hatte eine Show irgendwo, dann war irgendein Artist da, so mäßig, und dann hat der Artist, die Amis sagen so, ey, wir müssen mal ins Studio, ne? Irgendwann wollen wir mal ins Studio. Und sagt David Guetta hat dann gesagt so, nee, wir gehen nicht irgendwann ins Studio, weil dann passiert das niemals, sondern jetzt. Wir gehen jetzt ins Studio. Und er hat immer, meinte er, quasi auf Ibiza oder egal, wo er ist, bucht er sich immer zusätzlich ein Studio, also smart, an seinem Tag, um die dann direkt zu verhaften und zu sagen, jetzt gehen wir ins Studio, ich habe was vorbereitet. Und da hat er so geile Anekdoten erzählt, weil er gesagt hat, ey, das sind diese US-Leute, das sind die unverbindlichsten Leute, die es gibt. Man könnte dann Private Jet, also man kann im Vertrag drinstehen haben, hier, du bekommst Betrag X, einen Haufen Kohle, Private Jet, es kann, also man kann immer nur 100% sicher sein, dass sie rüberkommen, wenn sie wirklich im Private Jet sitzen, ne? Und das finde ich halt so geil, ne, dass die halt einfach so alles auf alles so ein, tut mir leid, aber einen Fick drauf geben.
Ja, das ist schon so.
Ja.
Also bei den Big Playern ist es halt auf jeden Fall so, klar. Aber so generell gesehen ist halt, ja, in L.A., da sind ja auch viele professionelle Leute, ne? Aber die sind so ein bisschen seelenloser als bei uns, ne? Also da ist halt so, hey, können wir eine Session machen? Ja, klar. Wir können dir den Early-Slot anbieten von 10 bis 14 Uhr. Und dann kommt, und dann so, hey, okay, 10 bis 14 Uhr. Und dann kommt halt so irgendein Artist, kommt halt vorbei, 10 bis 14 Uhr, 15 bis 18 Uhr hat er das nächste und 21 bis 4, so ungefähr.
Da müsst ihr auch mal krass vorbereitet sein, ne?
Ja, voll, weil du hast dann halt, also ist einerseits gut, ne, du hast 4 Stunden, ne, die kommen ja dann auch, um was zu reißen, die kommen jetzt dann nicht, um da rumzuhängen. Andere kommen halt und drehen sich erstmal 10 Joints und müssen erstmal noch telefonieren und keine Ahnung, ne, dann das ist so eher so das Jamaikanische, wo wir herkommen. Aber ja, also es ist halt so, ja, du weißt es ja selber so, ne, so L.A. ist halt einfach, ey, da sind so, ich habe auch mit einer mal geredet, die meinte so, ja, hey, ich bin jetzt seit 4 Jahren hier, ich habe so die ersten 3 Jahre, habe ich so 7 Tage die Woche Sessions gemacht, jeden Tag 2 Sessions, 7 Tage und dann hatte ich einmal einen fetten Hit und seitdem habe ich jetzt mir gesagt, ich mache jetzt nur noch 6 Tage, das fand ich irgendwie voll sad.
Ja.
Ne, weil die war nur eine Writerin im Dance. Ne? Aber die hatte dann schon auch wirklich ein richtig, richtig dickes Ding. Keine Ahnung, was sie sonst noch gemacht hat, aber ich glaube, die hat wirklich nur das eine dicke Ding. Und die hat da 3 Jahre lang jeden Tag 2 Songs gefühlt geschrieben. Und alles für die Tonne. Alles.
Aber ist es nicht so die Story, die man öfters hört? Finde ich zumindest.
Ich weiß nicht, wir kommen halt ein bisschen aus einer anderen Welt.
Also ich finde, in Deutschland ist es was anderes, ne? Weil du halt, der ist greifbarer, der Markt.
Ja, und wir kommen ja eigentlich eher aus einer Welt, ne, die erste Writing-Session, die wir hatten, das war vielleicht vor 2 Jahren oder so. Wir haben davor ja immer nur mit Künstlern selber gearbeitet und da war es halt easy, ne? Du bist halt mit Bones im Studio, machst einen Bones-Song, bist mit Bowser im Studio, machst einen Bowser-Song oder mit einem Jamaikaner oder so. Aber halt so dieses Ding auf Pitch arbeiten, das haben wir nie gemacht eigentlich, so richtig.
Ja.
Wir haben erst angefangen.
Du wolltest noch irgendwas sagen, was im Umkehrschluss?
Nee, im Umkehrschluss ist in L.A. dann aber auch so, dass es halt, wir eine Session hatten, es ist 2 Uhr morgens und dann ruft einer an, yo, der eine Bruder ist gerade aus New York eingeflogen, der will noch unbedingt Mucke machen, ist cool, wenn wir um 3 noch vorbeikommen. So, ja, okay. Und dann kommt halt noch eine Entourage um 3 und es geht halt bis um 8. Also, weißt du,
und wir waren an dem Tag schon um 10 bei der Early Session von dem anderen Team.
Aber genau, aber da sagt man dann halt
ja, auch nicht. Ja, aber es ist halt alles möglich, ne?
Weil es ist, kann genau diese Stunde von 6 bis 7 sein.
Aber das ist auch was ich sagen muss: Man muss einfach Opportunities annehmen.
Ja. Immer.
Ne? Alles. Also auch wenn man sich damit teilweise kaputt macht. Also man sollte jetzt nicht 7 Tage die Woche workaholic-mäßig sich über Jahre kaputt machen. Aber man kann sich ja auch 5 Tage die Woche alles geben. Weißt du, wie ich meine? Und das finde ich halt irgendwie wichtig. Und so waren wir immer. Wir haben immer Opportunities angenommen. Wir waren uns nie zu schade für irgendwas. So. Weil du weißt nie, was dir das bringt. Ne? Wenn du einmal irgendwie auf was keinen Bock hast, weil du denkst, Bro, der hat überhaupt gar keine Hörer, der Typ, so scheiß auf den. So 2 Jahre später ist er vielleicht der biggest Artist. Weißt du, wie ich meine?
Wir sind so oft durch Deutschland getourt oder sind in den Flieger gestiegen, sind in die Türkei, nach Albanien geflogen, weil um einfach da zu sein, weil die Möglichkeit war da, da haben wir nicht lange gefackelt und sind da halt hin. Und du weißt nie, was passiert. Das bringt dich jede Session oder jede Dings bringt dich immer irgendwie weiter. So.
Ja, voll. Aber geil. Gibt es denn generell also so einen Ratschlag oder gibt es so einen Ratschlag, den ihr bekommen habt, wo ihr gesagt habt, ey, das war ein richtig geiler Tipp oder Ratschlag, den ihr bis heute noch im Kopf habt?
Also mir fällt es spontan gerade ein, dass einer mal zu mir gesagt hat, so hey, auf dem Weg nach oben muss man irgendwie nice sein, weil auf dem Weg nach unten trifft man jeden wieder. Den fand ich zum Beispiel ganz gut. Aber sonst ist es jetzt aus dem Stegreif.
Du? Aber es stimmt auch.
Ja, das fand ich irgendwie cooler
Vergleich. Ja, ich habe da jetzt keine Redewendung, aber das, was wir halt gerade gesagt haben, wirklich, was Mesker meinte, dass man einfach jede Chance irgendwie oder jede Opportunity annimmt und halt auch dann diese extra Meile halt geht. Ne, wir waren jetzt ja auch mit Jazik jetzt hier vor 2 Tagen, dann war es 4 Uhr morgens und wir waren eigentlich schon so okay. Aber dann haben wir gesagt, hey, wir haben hier noch einen Beat, hör dir mal den an und er ist komplett ausgeflippt und dann war auf einmal die Energie wieder da und dann war es halt irgendwann 6, weißt du. Und jetzt haben wir dann nochmal eine Nummer gemacht, die richtig geil ist und hätten wir da den Laptop zugeklappt und gesagt, hey, jetzt reicht's halt, weil wir waren die Nacht davor schon bis um 6 mit ihm oder bis um 4.
Ja.
Dann, ne, du weißt es nie so, deshalb.
Gibt's denn, also zu jungen, sag mal, Musikschaffenden, die jetzt Bock haben, die sagen, oh ey, das hat mich jetzt so krass inspiriert, was die Jugglers da hier erzählt haben und ne, so, gibt's da von eurer Seite irgendwie noch so, ja, so ein Tipp oder ein Ratschlag, ich meine, du hattest ja schon einen super Ratschlag gerade, aber von eurer Seite nochmal auch auf musikalischer Ebene, was man, weil ich fand ja, was auch ganz cool ist, was du auch gerade gesagt hast, war irgendwie so, hey, ihr habt angefangen, du hast mit Reggae angefangen, aber ihr habt es ja voll geöffnet, also ihr habt die Einflüsse waren immer drin, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, nein, ich mache nur das. Und wenn ihr zu uns zu mir kommt, dann bekommt ihr das und ich öffne mich auch nicht.
Nee, so sind wir schon nicht.
Genau, aber gibt's da dann von, also erstmal vielleicht nach kündigen Learning, aber gibt es auch nochmal so einen Overall-Ratschlag, den ihr vielleicht auch jungen Leuten mitgeben könnt, wo ihr sagt, hey, wenn ihr das macht, dann werdet ihr die nächsten Jugglers.
Ja. Macht euch, ich würde sagen, macht euch halt bemerkbar, ne? Weil die Leute da draußen wissen nicht, dass es euch gibt so. Es spricht nichts dagegen, Leute einfach mal anzuschreiben, zu sagen, hey, ich habe hier auch Beats, ich lass doch mal irgendwie treffen, so seid, traut euch halt einfach, weil darüber passiert was und auch wenn, weißt du, sogar wir, die jetzt an einem gewissen Punkt schon sind, wenn wir in L.A. sind, Mesker sitzt den ganzen Tag da, akquiriert Leute, schreibt 500 Leute an, davon antworten 2, weißt du so, beim nächsten Mal antworten 3 vielleicht oder so, also es ist nie, es ist nie falsch, sich bemerkbar zu machen, zu sagen, hey, ich bin hier, ich kann auch was, ich hab Bock, let's go. So.
Ja, voll geil.
Ja, hey, für jeden funktioniert es auch anders, ne? Für uns hat es halt so funktioniert, für jemand anders, der muss vielleicht irgendwie Beats auf Soundcloud hochladen oder YouTube oder macht ein lustiges TikTok-Format. Irgendwie muss halt irgendwie smart sein irgendwie. Muss sich halt überlegen, wie man halt durch diesen, also das denke ich eigentlich bis heute jeden Tag, wie kommst du durch dieses Haifischbecken halt irgendwie durch und kannst dich halt, wie Jopis sagt, halt bemerkbar machen irgendwie. Wie kann man irgendwie auffallen, wie kann man irgendwie special sein, abgesehen von dem Musikalischen natürlich. Aber die meisten Leute wissen ja nicht, dass es dich gibt. Ne? Ich habe auch zum Beispiel Beats früher immer rumgeschickt an Artists. Nichts natürlich gehört. Ne? Und dann irgendwann habe ich diesen Artist irgendwo kennengelernt. Auf irgendeiner Party, über irgendjemand vorgestellt bekommen. Und dann, okay, dann hat man einmal sich in die Augen geschaut und dann hat man halt eine Session ausgemacht und dann in der Session, hey, Mann, ihr seid die krassesten, eure Beats sind perfekt. Und ich denke mir so, hey, das habe ich doch schon 10-mal auf Instagram geschrieben und so. Aber so funktioniert es halt einfach nicht. Es ist halt nicht so easy.
Ich will nur kurz eine Geschichte dazu erzählen, weil das ist halt auch so Meskas Stärke, weißt du, so er ist sich da auch so, er weiß, auch wenn wir irgendwo sind, er kann halt auch die Leute anquatschen. Ich bin da eher so, oh Gott, ich traue mich jetzt nicht so wirklich so. Aber wenn er jemand sieht und sagt, hey, ich gehe da jetzt hin, so, ne? dann macht er das halt auch und, und guck mal, wir haben ja auch 10 Jahre aus Reggae-Sicht versucht, gerade Gentleman zu erreichen. Weißt du, wir waren die größten Fans und haben versucht, irgendwie an den ranzukommen. Der hat den immer ignoriert. 10 Jahre lang. Und er so, ja, ich wusste, dass es Jugglers gibt, aber ja, ihr wart noch nicht so weit und ich habe euch beobachtet und sowas. Weißt
ich habe den CDs gebrannt damals.
Und dann hat man sich einmal irgendwo getroffen und dann war so, klar, Jugglers. du weißt es nicht jetzt.
Ja, geil.
Geht raus. Trefft euch mit Leuten, macht.
Ja, ich finde find ich super. Also ist ja auch, und auch die Gentleman-Geschichte. Ich meine, wie lange ihr da wahrscheinlich da nachgehakt habt und dann hat es irgendwann geklappt, ist ja geil.
Aber ich habe Crow damals kennengelernt, 2011. Das war vor, da hat er gerade seine EP gemacht. In Stuttgart im Club sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Er meinte, ja, ich mache Rap und so. Ich so, ja, ich mache Beats, ja, schick doch mal und so. Und ein Jahr später kam sein Debütalbum und da war ich dann drauf.
War das die erste Connection?
Ja, weil ich ihn einfach im Club, weil wir uns da.
Und danach hast du ihm geschickt oder habt ihr euch getroffen?
Ich habe ihm geschickt und er hat einen Song gemacht und der kam auf das Rap-Album.
Tja,
siehst du mal. Das war einfach in Stuttgart irgendein Mittwoch irgendwo. Betrunken.
Was du Liebe nennst, war auch ein Mittwoch in Stuttgart.
Perfekt. Mittwoch. Was ist heute? Heute ist Mittwoch. Wir müssen ins Studio.
Heute ist.
Aber wir haben ja gleich noch Session.
Ja, zum Beispiel, guck mal jetzt, wir haben am Perukaville aufgelegt. Und dieser Hügel. Der hat ja jetzt so dieses Jahr so ein bisschen diesen Hype mit diesem Afrohaus. Ne? Und wir machen ja Afrobeat und wir haben Vocals und alles Mögliche. Ne, so. Und ich habe versucht, den zu erreichen. Ich habe dem auf Instagram geschrieben. Ich habe irgendwie im Internet irgendwelche E-Mail-Adressen gesucht von irgendwelchen Managements. Ich habe Stefan Dabruck Management, irgendwie so ein Typ, den ich mal im Shuttle auch auf dem Perukaville kennengelernt habe, dem habe ich Sachen geschickt und er so, ja, ich habe es in die Gruppe geschickt, war jetzt nichts dabei. Ich habe Stefan Dabruck persönlich auf Instagram geschrieben. Ich habe alles versucht, um diesen Hügel.
Ich weiß selber nicht.
Ich habe alles versucht, um an den Rand zu kommen, weil ich wusste, ey, wir haben auf jeden Fall Zeug.
Fuego.
Was der benutzen kann. So. Mhm. Keine Chance. Dann bin ich am Perukaville, stehe so in diesem Backstage, in diesem Artist Village halt irgendwie rum, kommt der Typ gerade rein, läuft halt rein mit seiner Freundin halt irgendwie so Dings. Und ich so, fuck man, jetzt muss ich den so von der Seite anlabern. So, hab natürlich, ne, ist, dann muss ich mich schon überwinden.
Ich werde raus, so, wie ich dir gesagt habe. Ich so, okay,
Wesker. Und der ist ja wirklich gerade angekommen und der ist, glaube ich, eigentlich nur einmal dadurch gelaufen, um dann halt in seinen privaten Backstage zu gehen. Und ich so, okay, jetzt oder nie. Und dann bin ich halt so hingegangen, so richtig opfermäßig. Und hab halt so gesagt, so, hey, Bro, sorry, what's up? Wir kennen uns noch nicht und so. Ich will mich nur mal kurz vorstellen. Wir machen so Afrobeat und so. Und dann hat er aber gleich gecheckt, was ich meine. Und er so, you got top lines. Und ich so, ja, Mann. Und dann er so, okay. Meinte er so, hey, mach kurz ein Foto von uns beiden. Dann haben wir so ein Foto gemacht. Und er so, schick's mir auf Instagram, dann weiß ich, wer du bist. Und dann ich so, okay, alles klar, big up. Und dann habe ich ihn auch in Ruhe gelassen. Ne? Und dann stand er noch so kurz da. Und dann ist er halt weitergelaufen und dann später halt auf Instagram schickt er mir seine Telefonnummer. Und dann waren wir so auf WhatsApp und dann er so, ja, hey, ich bin die ganze Zeit im Flugzeug, schick mir irgendwelche Demos. Und dann ich so, okay, alles klar, bist du sicher, dass ich jetzt auf WhatsApp Demos schicken soll, weil ich spam dich jetzt zu. Und er so, nein, nein, schick das, ich höre mir das alles an. Habe ich ihm so 20, 25 Dinge halt irgendwie geschickt und dann auf eine ist er halt voll ausgerastet. Er so, yo, this is a hit und blablabla.
Welche Nummer war das? Welche?
Die er, also.
Nein, aber ich meine, also, du hast 20 geschickt. War das die erste, die du ihm geschickt hast oder die 10. oder 12.? Das würde mich mal interessieren, weil ich finde immer, das am Anfang schickt man immer die, wo man denkt, boah, Alter, die ersten drei, okay, das sind die Dinger.
Warte, ich gucke.
Ich guck,
ihr könnt kurz über was anderes reden, aber das finde ich auf jeden Fall schnell.
Das wäre nämlich, also.
Ja, ja, hey.
Das ist, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Ja, nee, weil
wie gut meine Pitching-Skills sind.
Ja, nee, weil am Ende des Tages, also du musst ja am Anfang mit den ersten 2, 3 Nachrichten ihn eigentlich überzeugen, damit er die anderen Sachen auch noch anhört. Deswegen schickt man ja am Anfang immer die besten Sachen. Das ist genauso, wenn du Feature-Anfragen schickst als Künstler oder so, schickst du immer erstmal die Sachen, wo du sagst, boah, das ist die Nummer. Und dann am Ende des Tages ist es aber gar nicht die Nummer, sondern die, ne?
Hä, hey, ich weiß es nie. Ich war beim Splash mal, als ich mit den Orsons dort gespielt habe, war neben uns der Container von A$AP Rocky.
Ja.
Und der DJ von A$AP Rocky musste ist auf die Toilette zugelaufen und ich. Und wir sind so begegnet. Und ich war so zu ihm so, hey, geh doch vor. Und er war so, okay, cool. Ist so rein, kam wieder raus. Und dann habe ich so angefangen halt mit dem zu schnacken. So haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir Nummern und E-Mails ausgetauscht. Und dann irgendwann waren die auf Tour in Deutschland. Dann dachte ich, ja, ich schreibe dir mal. Dann habe ich ihm geschrieben, der so, ja, komm doch zur Show und so. Und dann bin ich mit einem Kumpel zu der Show gegangen, dann haben wir da mit denen so gechillt und es war so, hä, was passiert jetzt? Und als wir das letzte Mal in L waren, habe ich ihm auch geschrieben, ich so, hey, wie sieht's aus, soll man ein bisschen producen? Und er so, ja, komm. Und dann, weißt du, so, also du
geil.
Laber ja. Einfach die Leute voll.
Ja, ist doch geil, genau so muss es sein.
Ich habe gerade geguckt, also meine Skills, meine Pitching-Skills sind nicht so gut. Das war die 18.
Ey, aber geil. Aber hast du gecheckt gehabt, dass es dann, also die hättest du ja nicht, also.
Ich habe ihm halt erstmal, ich habe ihm erstmal schon so die ganzen Sachen, die noch mehr Afro sind. Also ich habe ihm noch realere Nigeria-Sachen geschickt. Und das war aber so eine Nummer mit einem Amerikaner, der nigerianische Wurzeln hat, die wir in L.A. gemacht haben. Die war so ein bisschen so R&B angehaucht und die hat er gefeiert. Und der hat jetzt eine Version gemacht und das soll jetzt seine nächste Single werden.
Ja, wirklich?
Kündigt er schon an.
Guck mal, das
hat schon zehnmal gepostet.
Das zeigt doch einfach wieder, so einfach dranbleiben.
Es soll jetzt die Follow-up von I Adore You werden. Ja. So, also er postet das schon die ganze Zeit und ja, let's see, ob es dann halt, das kann man dann auch erst glauben.
Ich sag euch, der direkte Kontakt ist immer am Ende des Tages das Beste.
Klar,
du kannst über alle Managements gehen. Also ich meine, ich bin ja auch auf der Seite, ne? Aber ich sag trotzdem zu allen Künstlern immer, wenn wir über Features sind, ich kann auch sagen, ich kann den Managern schreiben, aber es ist oftmals das Beste immer direkt.
Ja.
Deswegen machen wir auch unsere Camps. Voll es gut. Geht ja darum, hier zu connecten.
Aber nicht, den Leuten nicht auf den Sack gehen, das ist wichtig, weil es gibt ja auch so Typen, die kommen dann halt an, so, ne, witzigerweise hat mich auch einer angesprochen im Backstage. Ich hoffe, der hört das jetzt nicht. Aber der hat mich angesprochen, der hat mich erkannt und meinte, yo, Meska, ihr seid doch von Jugglers, so, ich feiere eure Produktion mega krass.
Ey. Und dann so, ja.
Sorry, keine Zeit.
Kann ich eure Presets haben?
Ja, nee, genau. Und dann ich so, ja, hey, nice und so. Fand ich ja krass, dass mich einer auf dem Paruka will, so Elektro-Festival dann kennt. Und dann so, ja, hey, ich mache auch so Mucke. Und ich so, ja, okay, geil, schick halt mal und so. Und er so, warte, ich zeig dir. Und dann holt er so sein Handy raus, so im Backstage und hält mir so ins Ohr. Und ich so, ja, okay, geil, hab halt natürlich gar nichts gehört. Und ich so, schick doch einfach später, ich hör's mir richtig an. Nee, warte, den muss ich dir noch zeigen. So, und dann habe ich halt schon gedacht, so, Alter, so nicht. So, ja, ne?
Also es muss gewisses...
Naja, halt einfach den Leuten nicht auf die Nerven gehen. Halt so auf sie aufmerksam machen, hallo und tschüss. Die in Ruhe lassen. Weil die
aber du hast natürlich auch 20 Mal Hügel was geschickt.
Ja, aber ich habe
angefragt.
Ich hab gefragt, bist du sicher, soll ich dich zuspammen? Und er so, hey, send everything you got. Ich habe mich sogar noch entschuldigt und hat er geschrieben so, hey, no need to say sorry. Ich bin lange im Flugzeug, ich höre mir alles an. Der wollte das. Der hat mich auch gefragt, hast du mehr?
Okay, ja,
so, okay.
Du hast mehr? Ja.
Mittlerweile hat er 3 Songs von uns gepickt.
Ja, geil. Ja. Guck mal, geil.
Ja,
Hammer.
Also wenn das mit der musikalischen, irgendwann mal sagst du, keinen Bock mehr, gehst du auf die Business-Seite.
Hast du einen Job?
Ja, wenn ich das höre, sofort. Also, kannst du ein bisschen bei uns hier im Unternehmen ein bisschen schauen.
Wir behalten den, sorry, genau, den kann ich nicht haben.
Ey. Oh Mann, ich schreibe dir mal, wegen Hügel Cut, schreibe ich dir nochmal. Nee, war mega, also ich fand es ein mega Podcast, vielen Dank, dass ihr da wart.
Hey, gerne.
Ja, wir haben ganz am Ende noch so Entweder-Oder-Fragen.
Mhm.
Jetzt gehen wir mal auf die, und ihr müsst halt euch für eins entscheiden, ne? So.
Okay.
Also, entweder einen Song an einem Tag fertigstellen oder über mehrere Wochen dran arbeiten.
Am Tag fertigstellen.
Du?
Ja, am Tag.
Da habe ich noch eine kleine Zusatzfrage. Habt ihr mal einen Song, das finde ich, das ist wirklich interessant, habt ihr mal einen Song veröffentlicht, an dem ihr 2 Monate dran gearbeitet habt und der wurde richtig big, weil ihr brutal 2 Monate dran gearbeitet habt?
Ja.
Welcher?
Schwung in die Kiste von den Orsons.
Habt ihr 2 Monate oder länger dran gearbeitet?
Länger. Da gab es 10 Strophen von
Schwung
Bartek.
Schwung in die Kiste. Habt ihr dann den Titel nochmal...
Du glaubst nicht, dass dieser Song so eine Reise war. Ja? Das hört sich so dumm an.
Und ich hab die ganze Zeit dran gedacht, ey, das ist ein geiler Song, aber wir müssen da noch...
Ja. Ja?
Ich finde es heutzutage voll schade, dass man das nicht macht. Ich habe gestern auch mit einem unserer Künstler gesagt, ey, Bro, du hast da so geile Dinge, aber die sind noch nicht fertig, du musst dran arbeiten.
Ja, das machen
ja, aber
wir ja
schon
auch.
Es ist ein Unterschied, ob die Sachen nicht fertig sind und dann man nochmal einen Tag Arbeit reinsetzt oder 2.
Aber,
oder ob man sich total verkopft und 3 Monate lang 37 Versionen vom Song macht. Ich kann das irgendwann gar nicht mehr beurteilen. Ne, wenn man irgendwann zu viel an diesem einen Song, dann denke ich so, hey, keine Ahnung, wir haben in der Session, haben wir das so und so gemacht, das haben alle gefühlt so und dann am nächsten Tag irgendwie so Kopfkino kriegen und so, ich muss alles anders machen und so, macht ja keinen Sinn. Wenn es halt noch nicht ready ist, dann ist es halt einfach noch nicht ready.
Es ist aber auch in dem Genre, in dem wir jetzt sind, ne, gerade Deutschrap und ja. so, ist es auch ein bisschen üblich, dass das Ding einfach geschrieben wird, aufgenommen wird und dann ist es das. Und oft.
Aber eigentlich könnte man da noch voll dran, also ich
meine, man könnte, also, aber guck mal, der Erfolg gibt doch den Leuten recht, weißt du, so, wir machen halt einen Song mit Luciano an einem Tag und der kommt halt so, wie der ist, halt raus und ist halt dann in den Top Ten, weißt du, so, oder es ist ja immer so, was für einen Song halt machst du, ich verstehe das, dass man, also bei so Popsongs arbeiten wir natürlich länger, also eine Lena Meyer-Landrut-Single, da saßen wir auch mal Wochen bis Monate dran, bis das alles mal so ist mit Re-Recorden und etc. Aber gerade bei so, bei Rap-Sachen geht es manchmal echt schnell halt einfach.
Und dann ja, ist ja, voll. Ding, stimmt ja auch, lebt ja auch davon, aber trotzdem, manchmal könnte man schon mal noch zwei, drei Runden
muss halt Mittelmaß finden.
Ja, ja. Ja. Entweder ein Afro-Trap oder ein Reggae-Hit produzieren.
Reggae-Hit.
Reggae-Hit.
Wir hätten gern diesen
diesen YG Mali, den hätten wir gern gemacht,
ey. Entweder mit einem etablierten deutschsprachigen Artist oder mit einem unbekannten Rapper aus Jamaika einen Song produzieren oder schreiben.
Ui. Oh Gott, da werde ich jetzt gelüncht. Was war der erste?
Ein ja, also ein etablierter deutscher Künstler oder unbekannter Rapper aus Jamaika?
Etablierter deutscher
Künstler. Ja, guck, da kommt dann das Business, ja. Das Business erst mal raus, klar.
Ja, aber das haben wir halt einfach schon so oft gemacht.
Ja, das haben wir einfach so oft schon gemacht und wir machen das ja auch weiterhin, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte.
Ja.
Okay. Entweder nachts oder tagsüber arbeiten?
Tagsüber.
Nee, ich bin jetzt gerade wieder auf nachts.
Ja, nur weil wir jetzt 3 Nächte bis 7 Uhr.
Ja, weil es ist einfach immer nur, wenn einmal dein Rhythmus so eingestellt ist, ich bin einfach trotzdem schon auch ein nachtsaktiver Typ. Aber ja, nur der,
aber
nur
guck mal, der Alltag hat mich, du bist tagsüber, also, du bist nachts.
Die Gesellschaft,
können die LA-Session so machen, du machst es tagsüber.
Die Gesellschaft und der Alltag zwingt mich dazu, das anders zu machen. Aber eigentlich, wenn man dann mal wieder so ein paar Tage das anders gemacht hat, ich habe jetzt gemerkt, das ist viel geiler.
Okay, entweder ein Song für Streaming oder ein Song für Radio. Schreiben, produzieren.
Streaming.
Radio.
Warum?
Deutsches Radio GEMA. Oder internationales
GEMA.
Radio?
GEMA. Business wieder, GEMA. Ja.
Deutsches Radio, ja, ich habe Streaming gesagt, weil deutsche Radiosongs sind manchmal so komisch.
Ja, sind ein bisschen komisch auch, stimmt auch.
Ist irgendwie so eine Parallelwelt.
Ja, ist
ich
auch
kenne so. Mich da nicht aus. Also ich bin jetzt vom.
Ich sag das jetzt nur, wir haben keine Radiosongs.
Ja. Aber
ich,
nein,
ja, aber ja, nein, ich ja. Auch. Nee, aber du hast ja auch recht.
Nee, weil ich bin jetzt davon ausgegangen, er meint jetzt das Produzieren, der Act, weil du musst ja so bestimmte Sachen einhalten, wenn du für deutsche Radio, wenn du jetzt mit ja. so deutschen Radio
ja, die sind ja mittlerweile
Produzenten,
die, ja.
die sagen, du musst es so und so und ja. so machen. Davon habe ich noch nie was gehört. Und deswegen sage ich halt Streaming, weil da kennen wir uns
ich,
aus.
Ich dachte, das ist eher der Song, den wir gestern jetzt gemacht haben, ob der jetzt da performen soll.
Also willst
oder
du einen Hit da oder da haben?
Genau.
Okay.
Also war jetzt mal, ja. so bin ich jetzt mal rangegangen.
Aber. Ist auch okay. Na gut. Jungs, war mega. Vielen Dank,
ey, danke dir,
dass wir das gemacht haben.
Ja, super. Danke.
Ich nehme auf jeden Fall was Gutes mit. Ja. Mhm. Und ich freue mich, dass ihr noch, ich glaube heute bleibt
ja,
ihr noch.
Genau.
Morgen
genau.
geht ihr, ne?
Oder ja, also heute Abend gehen wir.
Ah, heute Abend. Ja gut, ja. dann freue ich mich. Vielen Dank, dass wir das ja. gemacht haben.
Danke
und
euch.
Bis zum nächsten Mal, ja?
Ja.
Sehr gerne.
Danke. Tschüss. Ciao. Ciao.